Der Brief des Jakobus war eine Parallelstelle, wo Ähnliches gesagt wird wie in Römerbrief Kapitel 13. Wir sind ja in Kapitel 13 im Römerbrief. Und da möchten wir auch uns heute ein paar Verse anschauen aus dem Römerbrief Kapitel 13, und zwar die Verse 8 bis 14. Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Und hier sagt der Apostel Paulus: Seid niemandem etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Forderung, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und welches andere Gebot noch sei, wird zusammengefasst in diesem Wort: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und diese sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Lasst uns anständig wandeln als am Tage, nicht in Schmausereien und Schlemmereien, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid, sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an und pfleget das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Bis hierhin. Das Thema der heutigen Predigt heißt das königliche Gebot. Das königliche Gebot. Und in einem Bericht war zu lesen, dass in einem bequemen, aber überfüllten Zugwaggon der ersten Klasse eines Zuges ein junger Mann aufstand und einer Frau, die Mühe hatte, auf beiden Beinen zu stehen, seinen Platz anbot. Und die Frau sagte: Ich darf mich hier nicht setzen. Ich habe nämlich eine Fahrkarte für die dritte Klasse, nicht für die erste. Und dieser junge Mann, es war eigentlich mehr oder weniger ein Jugendlicher, gab nicht nach und bat diese Frau, sich hier in seinem Platz zu setzen. Und schließlich ging die Frau darauf ein und sie tauschten ihre Fahrkarten. Und somit konnte sich die Frau in die erste Klasse setzen. Und die Frau konnte ruhig und bequem sitzen, dort, wo sie eigentlich nicht dafür bezahlt hatte und auch kein Recht hatte, dort zu sitzen. Aber der junge Mann hatte dieser Frau dieses Recht eingeräumt. Er hatte ihr diesen Vorteil eingeräumt. Wer war dieser junge Mann? Es war Prinz Charles, der Kronprinz von England, mit 19 Jahren. Welch ein königlicher Tausch hat er hier gemacht mit dieser Frau. Nun, diese Begebenheit ist heute ca. 45 Jahre her, denn Charles ist heute 64 Jahre alt, und doch wurde es in einem Bericht festgehalten. Welch eine Geste der Nächstenliebe dieses Thronfolgers, die hier tatsächlich von höchstem Adelsgeschlecht ausging. Unser Thema lautet das königliche Gebot. Und wenn wir in die vergangenen Predigten reinschauen, da hatten wir uns einen Einblick verschafft in der letzten Predigt, wie wir uns gegenüber unserer Regierung verhalten sollen. Und wir hatten daran festgehalten, dass wir als Kinder Gottes aller staatlichen Macht oder Gewalt untertan sein sollen. Und wir haben das auch gesehen, warum wir untertan sein sollen, weil uns die Bibel, das Wort Gottes, bestätigt, dass alle Gewalt, alle staatliche Gewalt, alle Obrigkeit von Gott verordnet ist. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das ist ganz klar festgelegt in Gottes Wort, ob wir es wollen oder nicht. In Römer 13, Vers 4 haben wir gelesen: Denn sie, also die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin. Zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie. weil Gott sie eingesetzt hat. Eine Rächerin zur Strafe dem, der das Böse tut. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich in ganz, ganz engem Bezug auch zu unserer Regierung stehen und zu den Gesetzesmäßigkeiten in unserem Land, in die wir hineingestellt sind. Unser Herr und Gott hat also die Regierungen verordnet. Das Gesetz und auch Ordnungsmäßigkeit in unserem Land und Volk vorhanden sein darf. Und wer über das Gesetz hinausgeht, der muss damit rechnen, dass er bestraft wird. Weil nämlich Gott die Regierung dazu bevollmächtigt hat, seine Dienerin zu sein und das Schwert zu tragen. Das heißt auch, mit dem Schwert, das steht eigentlich für Bestrafung, auch bestrafen zu dürfen. In Deutschland geht es nicht bis hin zur Todesstrafe, aber in anderen Ländern, da geht dieses Schwert sogar bis zur Todesstrafe. Auch das lässt Gott zu, jawohl. Und diesbezüglich schreibt der Apostel Paulus auch der Gemeinde zu Rom, was die Christen dort tun sollen. Wie sollen sie sich unter dieser römischen Herrschaft, unter dem römischen Imperium verhalten? Erstens hier die Forderung. Wenn wir in Vers 7 kurz reinschauen, sehen wir die Forderung. So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ja, vielleicht haben die Christen damals gemeint, ja, wir gehören jetzt Gott, wir sind Gotteskinder, wir haben mit dieser Welt nichts mehr zu schaffen, wir sind dem Kaiser nicht mehr untertan. Und Paulus muss sie eines Besseren belehren. Doch, ihr müsst euch unterordnen, seid untertan. Gebt Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Das bezieht sich hier auf die Obrigkeit. Und wir wissen, dass auch der Herr Jesus zu seinen Zeitgenossen trotz aller römischen Unterdrückung sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Auch der Herr Jesus hat sich darunter gestellt. Unter das Gesetz der Juden, weil das Volk Israel war damals noch unter dem Bund des Gesetzes, aber der Herr Jesus hat sich auch sogar unter die heidnische Macht gestellt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat sich auch nicht aufgelehnt gegen den Kaiser. Er hat sich auch nicht aufgelehnt gegen den Statthalter. Nein, er hat sich darunter gebeugt. Nicht einmal er, der Sohn des lebendigen Gottes, hatte sich dagegen gesträubt. Wie weniger sollten wir das tun? Wenn man dann den Vers 8 liest, dann meint man zunächst, jetzt kommt der Apostel Paulus auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Wenn wir in Vers 8 hineinschauen, wo er dann sagt, seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir fragen uns, hat das jetzt auch noch was mit der Obrigkeit zu tun oder warum kommt jetzt deshalb hier so zu sprechen? Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, gilt es auch für die Obrigkeit. Das ist doch das Gebot der Nächstenliebe, was Paulus hier weitergibt. Das hat doch nichts mit der Obrigkeit, sondern nur etwas mit dem geistlichen Leben zu tun, oder nicht? Zunächst meint man, dass dies nicht im direkten Zusammenhang mit der Regierung stehen könnte. Doch wenn man es genau betrachtet, dann sehen wir sehr deutlich, dass auch dieses Gebot in sehr engem Zusammenhang auch mit der Regierung steht. Ja, es greift sogar direkt ineinander über, wie ein Räderwerk. Die Nächstenliebe und die Gesetzmäßigkeit der Regierung. Denn in welchem Zusammenhang steht denn die Nächstenliebe? Ja, sie steht zunächst in sehr, sehr engem Zusammenhang mit den 10 Geboten. Das lesen wir auch hier aus unserem Text heraus. Denn der Apostel Paulus, der fängt hier nun an aufzuzählen. Er sagt uns, was sagen die Gebote Gottes? Was sind die Forderungen Gottes an uns? Römer 13, Vers 9. Denn die Forderung, Doppelpunkt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Eigentlich heißt es im Grundtext her morden. Töten ist schwach ausgedrückt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht stehlen. Lass dich nicht gelüsten. Und welches andere Gebot noch sei? Und wir fragen uns, welche Gebote zeigen der Apostel Paulus hier auf? Warum zeigt er hier uns nicht alle 10 Gebote auf? Paulus zeigt nicht alle 10 Gebote auf, sondern er zeigt genau die Gebote auf, die Gott für das zwischenmenschliche Verhältnis gegeben hat, von Mensch zu Mensch. Das zwischenmenschliche Verhältnis. Und diese Gebote, die regeln schließlich auch die sozialen Verhältnisse unter den Menschen, auch letztendlich, wie sie unter einer Regierung untertan sein sollen. Von Mensch zu Mensch, aber die Regierungsgewalt darüber. Natürlich, Gottes Gebote immer zuerst auf Gott ausgerichtet, das ist klar. Aber Gott hat in seinen Geboten etwas Wunderbares gegeben, damit das soziale Miteinander funktionieren kann. Und das ist gerade ab dem 5. bis zum 10. Gebot. Im 6. Gebot, da heißt es, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, wie ich schon sagte. 2. Mose 20, Vers 13, 2. Mose 20, da finden wir alle 10 Gebote. Das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Das 9. Gebot, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deine Nächsten. Und das 10. Gebot, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles dessen, was dein Nächster hat. Und diese Gebote zählt hier Paulus im Neuen Testament hier in Römer 13, Vers 9 auf. Und er sagt unter anderem, und welches andere Gebot sonst noch sei. In Bezug auf das Zwischenmenschliche wäre natürlich das 5. Gebot auch noch zu erwähnen. Das hat er hier nicht erwähnt. 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Also diese Forderungen sind da von Gott. Unser Herr und Gott hat ja auch bis zum heutigen Tag seine Gebote nicht zurückgenommen. Die Gebote, die stehen, die sind da. Der Herr Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern warum ist der Herr Jesus gekommen? Um die Gebote und die Propheten zu erfüllen. Er ist nicht gekommen, aufzulösen. Aber wer in Jesus Christus ist, der ist frei von dem Gesetz und von dem Gericht des Gesetzes. Aber die Gebote Gottes sind immer noch Maßstab und Norm. Wohl gibt es auch heute kaum ein Land auf der Erde, das es gut heißt, wenn man mordet. Ich weiß mal kein Land auf der Erde, das jemanden lobt, wenn irgendwelche Menschen im Lande umgebracht werden, außer es ist ein verbrecherisches Regime im Werk. Oder ein Land oder eine Regierung, die es gut heißt, wenn man stiehlt oder die Ehe bricht oder den Nächsten Gewalt und Schaden zufügt. Natürlich gibt es einzelne Ausnahmen, vielleicht zeitweise korrupte Regierungsregimes, da ist dann letztendlich fast alles egal. Aber in einer sauberen Regierung werden solche Dinge nicht bewilligt werden. Sondern in einer normalen Regierung werden diese Delikte von der Regierung bestraft. Sie werden nicht belohnt. Die Forderung ist also da, diese Gesetze zu erfüllen, die Gebote, die Gott gegeben hat, auch für den zwischenmenschlichen Raum. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Doch der Apostel Paulus zeigt uns nun auf, wie man alle diese Gebote im Gesamtpaket erfüllen kann. Er schnürt jetzt quasi den Sack zu, hier in Vers 9, wenn wir da nochmal reinschauen, indem er sagt, die Forderungen aller sozialen Gebote, aller zwischenmenschlichen Gebote werden darin zusammengefasst, wenn man eben seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Vers 9, und welches Gebot sonst noch sei, wird zusammengefasst in diesem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und liebe Geschwister, das ist der Schlüssel zur Erfüllung aller dieser sozialen Gebote, die Gott gegeben hat. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr anderes, sondern nicht mehr vieles befolgen, wenn wir das beherzigen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also der erste Punkt war die Forderung. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt über die Erfüllung. Warum wird es im sozialen Miteinander in einem Land kein großes Problem geben, wenn man seinen Nächsten liebt wie sich selbst? Ich denke, die Antwort haben wir bereits in Vers 10. Weil die Liebe nämlich dem Nächsten nichts Böses tut. Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also durch die Liebe zum Nächsten wird das Gesetz der zwischenmenschlichen Bereiche erfüllt. Da ist Gott vollständig zufrieden, es kann eigentlich auch nichts mehr schiefgehen. Und hier geht es noch nicht einmal so ganz um die göttliche Liebe, also um Agape, sondern es betrifft einfach auch letztendlich alle Menschen, hier Gottes Gebote zu befolgen. Es geht hier vielmehr um die menschliche, um die freundschaftliche Liebe. Quasi, was man selbst nicht möchte, das soll man auch anderen nicht tun. So ähnlich, wie es der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 12 ausgedrückt hat. Vielleicht können wir das mal zusammen aufschlagen. Matthäus 7, Vers 12. Da macht der Herr Jesus auch eine Kurzzusammenfassung. Und wenn das beherzigt wird, dann ist schon sehr, sehr viel getan und vieles erfüllt. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, sagt der Herr Jesus, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Da schnürt der Herr Jesus alles zusammen im Gesamtpaket. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen. Und ich denke nicht, dass irgendjemand sich wünscht, dass ihm was Schlechtes widerfährt, sondern man wünscht sich im Allgemeinen gute Dinge. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Was heißt das ganz konkret für uns? Gehe mit dem anderen so um, wie man mit dir auch umgehen soll oder wie du auch möchtest, dass man mit dir umgeht. Da kommt die Frage auf, wie willst du, dass man mit dir umgeht? Oder wie willst du behandelt werden? Oder was würdest du gerne in Anspruch nehmen? Und ich denke, kein Mensch will schlecht behandelt werden. Keiner will vom anderen bestohlen werden, ich zumindest nicht. Also was tut man infolge dieser Gesetze, die Gott gegeben hat? Du sollst nicht stehlen, man stiehlt auch nicht. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Wenn ich nicht will, dass gestohlen wird, dann bestehle ich auch andere nicht. Und es geht eben hin bis zu Betrug und Geschäftsdelikten, was es alles gibt. Oder wenn man etwas verloren hat, dann ist man ja froh, wenn es ein Mensch findet und man es vielleicht dann wieder zurückerstattet bekommt, wenn es derjenige, der es findet, irgendwo abgibt und man es wieder bekommen kann. Und dass es derjenige dann nicht für sich selbst nimmt. Also man möchte nicht bestohlen werden. Man möchte ehrlich sein. Und so wird man selbst in gleicher Weise tun. So ist es sicherlich auch das Normale, dass man von anderen keinen körperlichen Schaden bekommen will. Schon gar nicht, dass man vom Nächsten getötet oder ermordet wird. So wird man das ganz sicherlich auch selbst nicht tun. Im Gegenteil, man wird eher um die Gesundheit und das Wohlergehen seines Nächsten besorgt sein und wird darauf aus sein, ihm helfen, wo es nötig ist. Oder der oder die Verheiratete wird es nicht wollen, dass jemand mit seinem Ehepartner Ehebruch betreibt. Also wird man es auch selbst tunlichst lassen. Oder wer will es schon, dass verkehrte Dinge über einen erzählt werden? Dass falsches Zeugnis weitergegeben wird? Dass einem Dinge unterstellt werden, die sich nicht so verhalten, wie sie herumerzählt werden? Also wenn ich das für mich nicht will, dann tue ich es auch in Bezug auf andere nicht. Und die Zunge ist ja ein kleines Glied, wie Jakobus sagt, siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Die Zunge kann viel anrichten. Wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann werde ich in vielen Dingen sehr, sehr behutsam sein. Irgendwo auch vorsichtig. Und meinem Umfeld sorgsam umgehen. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und sie wünscht dem Nächsten nichts Böses, wenn er selber auch nicht will. Die Liebe lässt dem Nächsten nichts Schädigendes zukommen. Alles, was nun ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Und es geht eben hinein bis in unsere Gedankenwelt. Was wir von einer Person denken oder was wir für Bezug nehmen auf manche Ereignisse, müssen wir immer wieder zurückkommen auf das, was uns Gottes Wort sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie wir selbst. Nicht umsonst wird die Nächstenliebe in der Bibel auch das königliche Gebot oder das königliche Gesetz genannt. So wie es in Jakobus 2, Vers 8 erwähnt wird, das, was uns der Alexander vorhin vorgelesen hat. Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr das genau verfolgt habt oder gut zugehört habt, dann ist das vielleicht herausgestochen. Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllet nach dem Schriftwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Das königliche Gesetz oder das königliche Gebot nach dem Schriftwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Von Prinz Charles hatten wir am Anfang dieser Predigt gehört, dass er der Frau, die so schlecht stehen konnte, einen königlichen Tausch gemacht hatte. Er hatte sich hingestellt und die Frau durfte hinsitzen in der ersten Klasse. Ich gehe davon aus, dass Prinz Charles nicht wiedergeboren ist. Doch er hat erkannt, was sein Nächster braucht, und es war Nächstenliebe, was er betrieben hat. Er hatte das königliche Gebot Gottes hier zur Anwendung gebracht. Doch es ist nicht das königliche Gebot, das aus seiner Königsfamilie aus England stammt. Obwohl Prinz Charles aus einem Königshaus kommt und auch dort sicherlich gute Ethik und auch Gepflogenheiten gelehrt werden. Nein, es kommt nicht aus dem englischen Königshaus. Das königliche Gebot oder Gesetz, von dem wir hier sprechen, sondern es kommt woanders her. Woher kommt denn dieses königliche Gebot? Es kommt von einem anderen König. Und zwar kommt es von dem König aller Könige. Es kommt von dem Herrn aller Herren. Es kommt von deinem und meinem Herrn. Es kommt von dem Herrn Jesus Christus. Er selbst hat uns dieses königliche Gebot selber vorgelebt, als er hier auf Erden war. Jedoch ging er tatsächlich noch viel weiter darüber hinaus. Er ist nicht bei diesem Gebot stehen geblieben. Er hat noch weit über die Nächstenliebe hinaus geliebt. Er hat sich selbst dahingegeben, mehr als wir es überhaupt zu tun vermögen. Er hat sich nicht nur selbst geliebt oder seinen Nächsten geliebt wie sich selbst, denn das kann letztendlich fast jeder natürliche und normale Mensch, der bei normalem Verstand und Bewusstsein ist, nein. Der König aller Könige und Herr aller Herren, der ging weit darüber hinaus. Seine Liebe war größer als die Selbstliebe. Seine Liebe, die hat sich für andere völlig hingegeben. Seine Liebe gab sich nämlich für dich und für mich hin. Und wir wissen es, wo sich seine Liebe hingegeben hat. Hinaus, aus den Toren Jerusalem, hinaus nach Golgatha, am Kreuz. Dort hat er sein Leben für die Schafe gelassen, für dich und für mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben für dich und für mich am Kreuz gelassen, damit wir nicht in das ewige Verderben und in die ewigen Qualen der Hölle müssen. Können wir das vorstellen, wo wir hinkämen, wenn Jesus sein Leben nicht für uns gelassen hätte? Ja, die Hölle und die Qualen. Wissen wir um die Realität der Hölle und der Qualen, die auf uns sonst gewartet hätten? Der Herr Jesus hat dafür die Qualen am Kreuz ertragen und hat die Strafe auf sich genommen und sein kostbares Blut dort vergossen. Wie gewaltig, wie unbeschreiblich. Ich weiß nicht, ob wir es jemals fassen können. So groß ist die Liebe unseres Herrn Jesus. So groß ist die Liebe Gottes. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Und bitte bedenken wir hierbei, die göttliche Liebe, die hat nichts mit Gefühlsschwall zu tun oder mit Sympathie. Wenn wir mal uns darüber Gedanken machen, dann müssen wir uns mal überlegen, ob der Herr Jesus damals so viel Sympathie für dich und für mich hatte oder ob wir ihm so sympathisch waren in unserer Sünde und in unserer Ungerechtigkeit, in unserer Schuldhaftigkeit, in unserem Vergehen, dass er für uns ins Kreuz gegangen ist, weil wir ihm so sympathisch waren, weil er für uns so einen Gefühlsschwall hatte. Nein, ganz bestimmt nicht. Er hätte es ihn wahrscheinlich geekelt vor uns, so wie wir uns verhalten haben, vorher und vielleicht auch heute noch. Ganz bestimmt haben da Gefühle keine Rolle gespielt. Hatte der Herr Jesus so viele Liebesgefühle, als er gemartert und geschlagen wurde? Nein. Wenn er diesen Weg aufgrund guter Gefühle gegangen wäre, liebe Geschwister, dann hätte er den Leidenskelch niemals bestehen können. Und wir müssen uns das ganz klar vor Augen stellen, das müssen wir uns merken. Göttliche Liebe beruht nicht auf irgendwelchen guten Gefühlen oder auf Sympathie. Nein, niemals. Sondern seine Liebe, die göttliche Liebe, die ruht in seiner Person, weil er ist die Liebe selbst. Und sie ruht und begründet sich in seinem Willen. Er will lieben. Und er hat diese Welt so geliebt. Er hat dich und mich so geliebt. Und er liebt dich heute noch. Er hat seine Liebe darin bewiesen, dass er für dich und für mich ins Kreuz ging, als wir noch Sünder waren. Als es ihn vor dir und vor mir mehr oder weniger ekelte. Aber weil er uns so sehr geliebt hat, weil er uns so sehr herausgeliebt hat, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat, uns alle Schuld vergeben hat, uns erlöst hat, deshalb sind auch wir schuldig, ihn zu lieben. Der Apostel Paulus sagt zu den Kindern Gottes in Rom, Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den Nächsten liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Seid niemandem etwas schuldig. Diese Bibelstelle, die wurde schon von vielen, vielen Leuten missbraucht und verzerrt. Hier meinen manche Leute, das so auslegen zu können, dass ein Christ keine Schulden machen darf, dass er sich kein Geld leihen darf. Aber liebe Geschwister, wenn wir andere Schriftaussagen sehen, dann sehen wir, dass es durchaus möglich ist, auch mal Geld zu leihen oder zeitweise Schulden zu machen. Doch natürlich sollen wir gewissenhaft unsere Schulden abtilgen, das ist auch klar. Wir sollen ein gutes Zeugnis als Christ sein. Wir sollen das auch reichlich bedenken, was wir tun. Aber hier geht es gar nicht zuerst um finanzielle Schulden. Hier geht es vielmehr um die Liebe. Liebe ist auf der anderen Seite tatsächlich eine Schuld, die wir nie völlig ausgleichen können, die wir nie völlig begleichen können. Liebe ist eine Schuld, die wir eigentlich immer schuldig sind. Wenn wir uns mal überlegen, haben wir jemals die Liebe aufgebaut oder sie beglichen, die der Herr für uns im Kreuz bewiesen hat? Das werden wir niemals schaffen. Niemals. Das können wir nicht. Wir stehen immer in seiner Schuld, immer. Deswegen können wir nicht mehr als ständig ihm Liebe erweisen. Wir stehen immer in seiner Schuld, dem Herrn gegenüber der uns aus der ewigen Verdammnis am Kreuz herausgerettet hat. Und als zweites stehen wir wem gegenüber in Schuld? Zunächst allen Kindern Gottes, den Gläubigen gegenüber. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Auch diese Liebe, dieses Gebot der Liebe ist nie völlig erfüllt. Wir müssen immer dranbleiben und die Liebe wirken lassen. Und als drittes geht es darüber hinaus, auch über die Gotteskinder zum Nächsten hin. Draußen in der Welt, in der Gesellschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, obwohl das auch zuerst in Bezug auf die Gotteskinder steht. Liebe ist also eine Schuld, die man niemals völlig begleichen kann. Das müssen wir uns merken, solange wir hier auf Erden sind. Liebe ist eine Schuld, die man niemals völlig begleichen kann. Und ich habe mal gedacht, wenn man die Liebe Gottes, oder die wir Gott schuldig sind, auf einem Kontoauszug eintragen würden, so würde bei uns die Sollseite nie beglichen werden. Wir sind immer im Minus Gott gegenüber. Wir sind aber auch immer im Minus unserem Nächsten gegenüber. Wir haben immer Liebe zu bringen. Wir haben immer was zu bringen. Wir müssen uns immer dem Positiven nähern. Wir können nie sagen, jetzt habe ich geliebt, jetzt ist genug. Jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Nein, es wird niemals geschehen hier auf Erden. Ob wir es wollen oder nicht, wir stehen beständig in der Schuld. Wenn wir aber lieben, wenn wir das tun, was Gott sagt, dann sagt Gott auch, dann erfüllen wir das Gesetz. Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wenn geliebt wird, dann ist das Gesetz erfüllt. Ja, und es geht hierbei nicht nur um staatliche Gesetzmäßigkeiten, dass wir den Ordnungen oder Gesetzmäßigkeiten des Staates hinterherkommen, sondern es geht darin um die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Und im Gesetz Gottes natürlich auch die Erfüllung der staatlichen Gebote oder Gesetze. Und wir wissen, dass das Gebot unseres Herrn Jesus, des Königs aller Könige, noch weit über diese normalen Gebote, der 10 Gebote oder bürgerlichen Gesetzmäßigkeiten oder über die Nächstenliebe hinausgeht. Eigentlich diese 10 Gebote, das kann eigentlich jeder Mensch ein Stück weit erfüllen, keiner kann es völlig erfüllen, ganz bestimmt nicht. Aber der Herr Jesus, der möchte noch mehr von dir und von mir. Das hatten wir bereits in den vorhergehenden Predigten angesprochen. Der Herr Jesus sagt sogar, liebe nicht nur deinen Nächsten, sondern liebe sogar deinen Feind. Liebe den, der dich hasst. Tu ihm Gutes. Segne ihn. Aber das können nur Gottes Kinder tun. Das ist nun ein natürlicher Mensch nicht dazu fähig, weil er nicht den Geist Gottes hat. Als Johannes der Täufer damals aufgetreten ist, der Wegbereiter des Herrn Jesus, da hat er dem ganzen Volk die Sünden vor Augen gestellt. Und vor allen Dingen auch den religiösen Leuten, den Pharisäern und Sadduzäern. Aber auch das Volk, das war letztendlich fragend und hat gefragt, was sollen wir denn tun, Johannes? Was sollen wir jetzt machen? Du hast uns unsere Sünden vor Augen gestellt. Und er sagt, tut Werke der Buße, kehrt um. Ja, was sollen wir denn tun? Lukas 3, Vers 11. Wer 2 Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Das geht auf Nächstenliebe hinaus. Schon bereits in diesen Dingen fängt ja schon unser Versagen hier als Kinder Gottes an. Ein Christ, der hat einmal einen anderen Christen gefragt, wenn du heute 2 Autos hättest, würdest du das 2. an einen Bedürftigen abgeben? Wärst du so stark? Der Christ sagte sofort, ja, das würde ich tun, ich würde mein 2. Auto abgeben. Und wenn du für dich 2 Computer hättest, würdest du den 2. Computer abgeben? Ja, auch das würde ich tun. Und wenn du 2 Fernseher hättest, würdest du den 2. Fernseher abgeben? Der andere Christ sagte sofort, ja, das würde ich auch tun. Und wenn du 5 Hemden hättest, würdest du davon 1 abgeben? Dann sagt er, nein, das würde ich nicht tun. Warum nicht? Weil ich nur 5 habe. Ein zweites Auto hat er nicht gehabt, einen zweiten Computer hat er nicht gehabt, einen zweiten Fernseher hat er nicht gehabt. Das konnte er gut mit Ja beantworten, aber er war nicht mal bereit, ein Hemd abzugeben. Und liebe Geschwister, gerade bei den Hemden, das ist nur ein Beispiel, aber genau da fängt das Problem an, nämlich mit dem, was wir haben, ob wir da bereit sind, etwas abzugeben. Doch unser Herr Jesus ging noch über diese Aussagen von Johannes dem Täufer hinaus, indem er sprach zu seinen Jüngern, und das betrifft auch uns: Dem, der dich auf den Backen schlägt, biete auch den anderen dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch den Rock nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Ja, ich gebe es ihm nur, wenn ich es ganz gewiss weiß, ich krieg's wieder zurück. Das sind kleine Dinge, das sind große Dinge. Gott sagt, du brauchst nicht drauf warten. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, lass ihm's. Gib ihm eher noch was dazu. Liebe Geschwister, das ist Christsein. Und ich wundere mich manchmal auch über mich selbst, aber auch allgemein in unserer Christenheit. Wir Kinder Gottes, wir tun manchmal so, als ob der Herr Jesus diese Worte nie gesagt hätte. Und als ob uns das gar nichts angehen würde. Hier sind wir ausklammert davon. Die Verse, die gelten ja für irgendjemand, aber wahrscheinlich für uns nicht. Doch, liebe Geschwister, es wird nicht ausbleiben, auch bei dir und bei mir nicht, dass uns der Herr Jesus in Situationen hineinstellt, dass er Situationen in unserem Leben zulässt, worin er uns auch in diesen Bereichen prüft. Ich persönlich hatte in der vergangenen Woche reichlich damit zu tun. Und wenn wir dann das tun, was der Herr Jesus sagt, dann kommen wir schnell zu einem Leben über dem Durchschnitt, so wie wir es in den vergangenen Predigten hatten. Liebe hat also nicht nur etwas mit Nettsein zu tun oder ein Gefühl, gutes Gefühl zu haben. Nein, bei weitem nicht. Es geht weit darüber hinaus. Es ist oft die Frage, ob wir das tun wollen, was Gott sagt, und dann die Liebe zur Ausübung bringen im Gehorsam. Natürlich spielt auch hier der Glaube eine Rolle. Unser Thema lautet das königliche Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir hatten unter Punkt 1 die Forderung, unter dem Punkt 2 die Erfüllung, und als Punkt 3 wollen wir noch den Folgetext anschauen, und da geht es darum, die Zeit zu verstehen. Die Zeit verstehen. Römer 13, Vers 11. Paulus geht hier weiter und sagt mit diesem königlichen Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Vielleicht denken wir manches Mal, ja, das hat schon eine Zeit und es braucht ja alles Wachstum und der Herr muss Geduld mit mir haben und ich kann das jetzt nicht. Und bis wir uns dann einmal dazu bequemen, dies oder jenes zu tun, was uns Gottes Wort sagt, dabei ist die Zeit irgendwann abgelaufen. Paulus sagt, fange damit an, denn deine Zeit ist begrenzt. Er sagt, die Zeit und die Stunde ist bereits da, wo wir aufwachen sollten, heraus aus dem Schlaf. Was geschieht, wenn wir schlafen? Also ich meine jetzt mal den natürlichen Schlaf, den körperlichen Schlaf. Im Zustand des Schlafens, da ruhen wir. Im Zustand des Schlafens sind wir nicht tätig. Im Zustand des Schlafens sind wir natürlich auch nicht wach. Und jetzt übertragen wir das mal auf das Geistliche. Was meint die Bibel hier mit Schlafen? Die Bibel meint ja nicht, dass wir nicht mal ausruhen dürfen oder dass wir wirklich auch genügend Stunden schlafen dürfen bei Nacht. Das meint die Bibel hier nicht. Die Bibel meint mit Schlafen, dass man nicht entsprechend geistlich lebt. dass man nicht entsprechend vorwärts geht mit dem Herrn, sondern dass man einfach in seinem alten Trott und in seinen alten Gewohnheiten weitermacht. Ja, es geschieht keine Veränderung, man bleibt so, wie man ist, man macht so weiter, wenn man ist, alles immer so weiter, weiter, weiter. Unter anderem ist es ein Sündenschlaf. Man kommt nicht heraus aus den Pötten, man erwacht geistlich nicht, sondern man stolpert so weiter. Man verharmlost Sünden und treibt sie einfach so weiter, als ob es Gott ewig dulden würde. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, am Anfang des Gottesdienstes haben wir das Lied Nummer 36 gesungen. Kommt, stimmet alle jubelnd ein. Wie heißt es da gleich im ersten Vers? Gott hat uns lieb. Und dann heißt, freut euch in seinem Gnadenschein, wieder Gott hat uns lieb. Die ihr von Sündenschlaf erwacht, suchet, was euch nun selig macht. Hin ist die bange Todesnacht, Gott hat uns lieb. Die ihr vom Sündenschlaf erwacht, das bringt dieses Lied so schön zum Ausdruck, suchet, was euch nun selig macht. Wir sollen also aufwachen von dem Schlaf, wir sollen suchen, was uns selig macht. Jetzt nicht mehr in Bezug auf die Rettung, wenn wir gerettet sind, sondern was uns im Glauben weiterbringt. Ein gottseliges Leben zu führen. Der Kommentar der Reiri-Studienbibel sagt, aus dem Schlafe aufwachen, das heißt, aus der Unempfindlichkeit der Sünde heraustreten. Wir müssen also empfindsam werden für die Sünde. Nicht immer so abgestumpft und unempfindsam weitergehen, nein, wir müssen aufwachen. Denn der zukünftige Höhepunkt unserer Rettung, sagt Reiri, rückt mit jedem Tag und jeder Stunde näher. Was ist der zukünftige Höhepunkt unserer Errettung? Es ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Ja, die Bibel zeigt uns, die Zeit ist knapp. Und wenn wir unsere Zeit hineinsehen, dann sehen wir, das Zeitalter der Gnade neigt sich dem Ende zu. Und unsere knappe Zeit verlangt, dass wir alle Gleichgültigkeit und alle Trägheit überwinden. Der Herr Jesus, der Erlöser, wird bald kommen. Und er wird dich und mich ins Vaterhaus führen. Ja, die Nacht der Sünde ist fast vorbei. Wir sollten heraus aus dem Sündenschlaf. Erwachen. Der Tag der ewigen Herrlichkeit der Gläubigen fängt schon bereits an zu dämmern. Man sieht es schon beinahe im Horizont. Wie der Sonnenaufgang am Morgen, so bricht der neue Tag an. Wenn der Tag die Nacht ablöst und die Sonne in ihrer Pracht langsam den Tag erhält, so sehen wir auch jetzt bereits schon eine Dämmerung am Horizont. Zu den Thessalonichern sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5, wer es mal mit aufschlagen möchte, kann das gerne tun. Er sagt ihnen hier etwas ganz Ähnliches wie zu den Römern. 1. Thessalonicher Kapitel 5, sagt er, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns was anderes tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Er sagt, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasset uns nun auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Hier ist der Sündenschlaf gemeint. Diese gottlose Zeit, die Welt. Vers 8. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitze des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet einander und erbauet einander den anderen, wie ihr auch tut. Bei den Thessalonichern war es vorhanden. Also wer zum Tag gehört, der wandelt auch am Tag. Lasst uns nun im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, sagt uns der 1. Johannes. Das bedeutet für uns, dass wir die schmutzigen Kleider der Sünde und der Weltlichkeit ablegen sollen. Wenn wir wieder auf Römer 13 zurückkommen, da sagt Paulus, ja, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Lasset uns anständig wandeln, Vers 13, Römer 13, Vers 13, lasst uns anständig wandeln als am Tage, nicht in Schmausereien und Schlemmereien, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid. Da muss man sich immer wieder prüfen, wo steht man eigentlich drin? Wo fängt Schmauserei und Schlemmerei an? Wo fängt Unzucht an? Wo fangen Ausschweifungen an? Wo ist Hader und Neid zu finden? Das bezeichnet Paulus als die Werke der Finsternis. Schmausereien, Schlemmereien, Unzucht und Ausschweifungen, Hader und Neid. Es gibt noch einen längeren Katalog in der Bibel. Das wäre gut, wenn wir den vielleicht noch kurz zusammen aufschlagen in Galater 5. Galater 5. Einerseits haben wir dort die Frucht des Geistes, andererseits aber auch die Werke des Fleisches. Und wir müssen uns das vor Augen halten und immer wieder selber prüfen, wo wir stehen. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Das bezeichnet Paulus im Römerbrief die Werke der Finsternis. Welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Da sind vielleicht manche Dinge drin, die wir sagen, ja, die sind ja nicht so schlimm oder die sind weniger schlimm. Was ist es schon, wenn ein bisschen Zwietracht da ist oder wenn Eifersucht da ist oder ein wenig Hader? Ich weiß nicht, ob es auf die einzelnen Dinge drauf ankommt, ob man Unterschiede machen kann. Es sind alles Werke des Fleisches und der Finsternis. Darum müssen wir auch das im Gesamtpaket sehen und auch die einzelnen Dinge, die wir in unserem Leben sehen, ablegen. Ich möchte nicht sagen, dass ich da in allem außen vor bin. Auch ich finde mich da in manchen Dingen. Aber derartige Werke des Fleisches und der Finsternis, sagt Paulus, die sollen gar nicht bei uns zu finden sein. Sondern wie soll das Leben eines Christen dagegen aussehen? Wie soll dein und mein Leben aussehen? Rein und heilig. William MacDonald sagt hierzu in seinem Kommentar, man beachte, dass es hier im Wesentlichen um unser praktisches Christsein geht. Weil wir Kinder des Tages sind, sollten wir als Söhne des Lichtes wandeln. Was hat ein Christ bei Partygelagen, bei Trinkgelagen, bei Unmoral, Ausschweifungen aller Art zu tun? Was hat er mit Neid und Gezänk zu tun? Gar nichts. Nun, wir fragen uns jetzt, wie kommen wir denn überhaupt dahin, einen sauberen, reinen Wandel zu führen, einen Wandel im Licht, einen Wandel am Tage? Was ist der Schlüssel hierzu? Da müssen wir in Römer 13 nochmal zurück. Römer 13, Vers 14. Jetzt kommt die Folgerung, der Schlüssel. Sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an und pfleget das Fleisch nicht zu der Erregung von Begierden. Der Schlüssel ist, ziehe den Herrn Jesus Christus an. Den brauchst du, sonst funktioniert es nicht. Das bedeutet, ihn zu leben, seine Art zu leben, seinen Charakter auszuleben, sein Wesen zu leben, seine Eigenschaften zu leben, quasi in ihm zu leben, sonst geht es ohnehin nicht, sein Leben und sein Verhalten anzunehmen durch den Heiligen Geist. Er soll uns in jeglicher Hinsicht als Vorbild dienen. Wenn wir Jesus Christus nicht als unser erstes Vorbild nehmen, dann wird man immer an einem verkehrten Vorbild dran sein. Weil es gibt kein größeres Vorbild als Jesus selbst. Und Paulus sagt auch, dazu gehört nicht für den Leib zu sorgen, dass ihr den Begierden verfällt. Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pfleget das Fleisch. Und hier steht im Grundtext Sakros, das heißt Leib. Also hier nicht jetzt unbedingt nur die alte Natur, sondern auch den Leib. Und pfleget nicht den Leib bis zur Erregung von Begierden. Also nicht zu viel Vorsorge für den Leib treffen oder dann auch für das Fleisch, damit die Begierden wach werden. Was hat das zu bedeuten für uns? Wie ich schon sagte, steht hier im Grundtext Sakros, das heißt Leib. Und der Leib, der steht eben in enger Zusammenhang mit unserer sündigen Natur. Es ist der gefallene Leib, den wir auch jetzt an uns haben. Wir werden ja später aus den Herrlichkeit Leib bekommen. Und dieser gefallene Leib, dieser sündige Leib steht eben in naher Verbindung mit dem alten Menschen, mit unserer sündigen Natur, also auch mit unserem Fleisch. Unsere alte und sündige Natur, die strebt natürlich ständig danach, mit irgendwelchen Dingen erfüllt zu werden. Unsere alte und sündige Natur, die strebt danach, mit ihren Trieben, Selbstsüchten und Lüsten erfüllt und verwöhnt zu werden. Sie schreit ständig förmlich nach Komfort, auch nach Luxus, nach mancherlei Vergnügungen, nach weltlichen Freuden und deren Erfüllung. Wann treiben wir Vorsorge für das Fleisch? Wir treiben sicherlich Vorsorge für das Fleisch, wenn wir es dem Fleisch leicht machen, zu sündigen, wenn wir da noch mit irgendwelchen Dingen nachhelfen. John F. Walford sagt in seinem Kommentar hier klar, es ist falsch, ja einem Christen sogar verboten, auf Wege zu sinnen, wie er seine sündigen Begierden befriedigen kann. Ich sag's nochmal von John F. Walford. Es ist falsch, ja einem Christen sogar verboten, auf Wege zu sinnen, wie er seine sündigen Begierden befriedigen kann. Ein anderer Ausleger sagt an dieser Stelle, wir sollen dem Fleisch keine Chance lassen, seinen Spaß zu haben. Das heißt mit anderen Worten, dass wir dem Fleisch keine Chance lassen sollen, dass es das ausleben kann, wozu es uns verführen will. Entweder leben wir fleischlich oder geistlich, wir sollen geistlich leben. Also dem Fleisch keine Chance lassen. Wenn wir dagegen in unsere Gesellschaft hineinschauen, was da dem Fleisch nicht alles geboten wird, gerade auch in einer Großstadt, was da für Angebote da sind, das ist enorm. Muss nicht mal unbedingt sofort unmoralisch sein. Einfach all diese Dinge, was der natürliche Mensch, der seelische Mensch haben will. In der Gesellschaft wird den fleischlichen Begierden und somit der Sünde sehr, sehr viel Raum und immer mehr Raum geschaffen und gemacht. Ja, das königliche Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das wird auch missachtet. Der Egoismus, der wird immer mehr geschürt. Das Selbstausleben, die Selbstliebe, die wird mehr und mehr geschürt. Man sieht es in unserem Land, wie groß der Egoismus oder wie er immer größer wird. Das königliche Gebot wird mit Füßen getreten und letztendlich auch sogar verdreht. Ich habe mich gefragt, wo ich gestern in einer Überschrift gelesen habe, dass sich 1700 Menschen in München in der Maximilianstraße getroffen haben und alle waren splitternackt. Ein Projekt der Opernfestspiele. Schöne Kultur. Erkennen wir da, wie weit die Zeit vorangeschritten ist? Haben wir da ein Gespür dafür, wie nahe der Herr ist, wo unsere Gesellschaft hinsteuert? Wir wollen vom Schlafe aufwachen und unseren Herrn vom Himmel her erwarten. Unser Thema war das königliche Gebot. Erstens die Forderung, zweitens die Erfüllung, drittens die Zeit verstehen. Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns auch heute vor dir beugen und wir wollen wieder ganz neu aufwachen. Wir wollen heraus aus Sündenschlaf, wir wollen heraus aus Lauheit und Trägheit. Du weißt ja, dass wir auch manches Mal uns vielleicht diesem Kampf nicht stellen wollen oder dass wir manches Mal auch der Sünde nachgiebig sind. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns hilfst, standhaft zu bleiben, gerade auch in dieser letzten Zeit, in der wir uns bewegen. Wo so vieles heraufsteigt, was dir entgegensteht, die Sünde so offen propagiert wird, wie wir es in der heutigen Zeit erkennen in unserer Gesellschaft, wie sie noch nie da war. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du Gnade schenkst. Und danke dir, Herr, dass du immer noch Menschen herausretten möchtest. Aber es geht nicht nur um Rettung, sondern es geht auch um geistliches Wachstum. Es geht darum, herauszukommen aus dem Schlaf. Hilf du jedem von uns, wach zu werden, dir zu dienen und am Tage zu wandeln. Und hilf uns, Herr, Acht zu haben auf unseren Wandel, dass wir dein königliches Gebot wirklich auch durch dich erfüllen können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.